an und für sich.
An und für sich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von An und für sich, dem Podcast mit Anja und Pia.
Hallo.
Hallo.
Ich habe Kopfschmerzen.
Ich nicht. Aber ich habe Arbeitsstress zurzeit. Das ist irgendwie, letzte Woche vom Urlaub. Das ist, glaube ich, der Klassiker.
Ja, aber ich meine, dann ist es auch nicht so tragisch.
Ja, also.
Also, weil du weißt ja, dass du eh bald also weg bist.
Ja, ich muss noch einige Sachen fertig machen. Das stresst mich, wie gesagt, so ein bisschen. Aber ja, das heißt jetzt nochmal die Woche durchpowern und dann let's go.
Ja. Ich finde, das geht immer und dann lässt man eh alles hinter sich und die Sintflut kann kommen.
Ja, das Schöne ist halt, man weiß auf jeden Fall, dass ich meinen Laptop nicht mitnehmen werde in Urlaub. Das heißt, Urlaub ist Urlaub und ich mache auch keine Kompromisse. Und das heißt, ich weiß auch, wann der Urlaub anfängt und das wird sich auch nicht ändern dadurch. Das heißt,
ja, ich weigere mich auch, jegliche Programme auf mein Handy zu machen. Wenn ich raus bin aus meinem Laptop, Computer zu, dann ist zu, dann ist mir sowas von egal.
Nee, das ist mir auch egal. Also da, das kriege ich gut hin mit der Work-Life-Balance. Also nee, da komme ich auch nicht auf die Idee. Also von daher, das kann ich das nur bestätigen. Ich weiß, bis wann ich das da jetzt noch durchhalten muss und soweit alles gut.
Ich hatte auch ganz ehrlich, seit ich arbeite, jetzt vielleicht ein Projekt, wo was passiert, also wo es kritisch gewesen wäre, wenn man da nicht rechtzeitig reagiert. Mhm. So. Aber das hängt ja dann auch oft nicht an unseren Rollen, also nicht an Konzept und Design, sondern an den anderen Rollen. Ich meine, wenn gar niemand reagiert, klar, dann müssen wir halt auch, aber
ja.
Ja, und ich meine, ja, wie gesagt, das waren zwei, seit ich arbeite und sonst ist es immer total egal.
Und letztendlich, selbst wenn es kritisch ist, niemand stirbt.
Ja, aber
was?
Ja, nee, niemand stirbt. Aber wenn da halt mal so ein paar Millionen flöten gehen.
Aber niemand stirbt.
Ja.
Es gibt andere Jobs, da sterben Leute, wenn es kritisch ist. Ah, und deswegen,
ja. Naja, ich war ja diese Woche, gestern, was haben wir heute? Dienstag.
Ah, ja. An einem Pfirsichtag.
Also gestern das erste Mal in meinem Büro. So, ne? Nach 9 Monaten.
Warst du heute eigentlich auch wieder?
Nee. Mhm. Nach 9 Monaten im Job, das erste Mal im Büro.
Was hast du angehabt?
Ach so.
Also zu Hintergrund für die vielleicht nur manchmal an und für sich hören und sonst.
Shame on you.
Ja, definitiv. Und nicht wissen, was die Anja arbeitet und warum ich sie jetzt überhaupt gefragt habe. Und zwar Anja arbeitet bei Condé Nast und lebt jetzt praktisch den Traum von Andy in Der Teufel trinkt Prada. So fast.
Ja, und besser. Ich werd nicht so abgefuckt wie die, aber ja. Ich war normal angezogen, würde ich sagen. Ich hatte ein T-Shirt-Bluse, wie auch immer, so ein Mix und eine zerrissene Hose und Birkenstock. Also ziemlich basic. Mhm. Deswegen, mein Kollege hatte ein weißes Hemd an, der war auch zum ersten Mal im Büro. Der wurde eher ein bisschen geschämt dafür.
Ach, dass es so schick war.
Ja, weil wir waren zusammen im Call und dann waren sie so, okay, du hast ein weißes Hemd an, krass. Und gut, obenrum sah ich jetzt, ich würde sagen, nicht schick aus, aber halt normal. Und so, ihr könntet auf eine Hochzeit gehen. Und ich so, das liegt an seinem Hemd.
Nicht an meiner zerrissenen Jeans.
Ja. Aber ja, es war so komisch, weil ich musste ja dann auch, also bei uns gibt es überall so Zugangskarten und so. Wie halt bei den meisten, ne? Und das heißt, ich habe halt erst die Karte gebraucht. Ich habe mich verlaufen in diesem Büro. Alle sagen, es geht nur im Kreis, weil wir haben halt so ein Viereck mit Innenhof und so. Mhm. Und man kann sich nicht verlaufen, aber trust me, man kann sich verlaufen.
Man kann sich überall verlaufen. Ich habe mich auch in meiner alten Schule verlaufen.
Und das ist halt auch so verwirrend. Und auf jeden Fall. Und es war halt echt so, als wäre es mein allererster Tag im Job, weil ich kenne halt auch viele von den Kollegen einfach nicht, weil ich halt mit meinem Team zu tun habe und dann mit so 2-3 Kollegen. Mhm. Aber die waren natürlich, es waren nicht die da, die ich halt kannte. Es waren eh nicht so viele da und dann alle auch mit Maske. Mhm. Das ist ja nochmal the next challenge, wenn du Leute schon eh kaum
kennst. Aber hast du dann am Platz auch Maske getragen?
Nee, das nicht. Aber wenn du halt kaum Leute kennst und dann an denen vorbei und nur mit Maske.
Ja, das ist schon schwierig. Das
funktioniert einfach nicht.
Du kannst ja dann auch nicht den Rest vom Gesicht so, also ja, wie gesagt, wenn du die nicht kennst, ja, dann denkst du so, habe ich sie schon mal, habe ich ja nicht.
Keine Ahnung. Also es ist alles, wie es halt an dem ersten Tag ist, alles unangenehme Situation, würde ich mal sagen. Aber ja, ich war okay. Und am Donnerstag kommen irgendwie alle, da haben wir einfach einen Teamlunch eingestellt, dann alle so, okay, für einen Teamlunch komme ich ins Büro. Also ist ganz geil.
Am Donnerstag wollte ich wahrscheinlich auch immer in die Arbeit. Da sind, du bist, ja, ich glaube, wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Ja.
Keine Ahnung. Das war ja das Nächste. Ich musste erstmal den Eingang zu meinem Büro finden.
Aber ist der nicht relativ offensichtlich?
Nee, ist er nicht. Du kannst von allen Seiten rein.
Ah, okay. Gut, dann bin ich einfach nur an der Seite vorbeigegangen und dachte mir, ah ja, das ist der Eingang.
Ja. Und man musste halt Corona-Test machen und so Zeug. Also es ist alles, es war nicht ganz so einfach, muss ich sagen. Okay.
Ja.
Und das Beste war, als ich gegangen bin, da gibt's halt auch mehrere Aufzüge und so. Ich bin halt mit einer Kollegin von mir einfach in den Aufzug gegangen. Die war auch zum ersten Mal da. Und dachten, jo, wir fahren halt runter, ne?
Mhm.
Ja, wir waren da drin, Türen zu. Kein Knopf hat reagiert. Keiner. Oh. Und wir so.
Ach, muss die Karte erst hinhalten?
Nee, also auch mit Karte hinhalten hat keiner reagiert. Und wir so, okay. Und ich glaube, das war dann so ein Lastending eher, wo halt auch nicht überall hinfährt und so. Aber wir waren halt so Panik. Und ich schon so, okay, ich drück den Notruf.
Aber ihr konntet auch nicht einfach wieder raus.
Wir konnten auch nicht mehr aufmachen. Also es ging gar nichts. Und dann ich so, scheiße. Und dann war gegenüber, gibt's bei uns noch so ein Touchpad, wo du auch die Stockwerke, gingen die normalen auch nicht. Dann habe ich mal Tiefgarage probiert und das ging als einziges. Dann sind wir in die Tiefgarage gefahren. Dann waren wir aber halt in der Tiefgarage.
Dann seid ihr das Treppenhaus ausgelaufen.
Nee, dann sind wir wieder durch irgendwelche Türen in einen anderen Aufzug, dass wir das überhaupt noch versucht haben. Und der ging dann. Aber es war halt so, okay, am ersten Tag Notruf drücken.
Vielleicht ist es tatsächlich nur so ein Besucheraufzug, wo die Leute, die praktisch mit dem Auto hinfahren, was Celebrity-Aufzug.
Ja, bestimmt. Bei uns sind keine Celebrities.
Der dann nur geht, wenn man den von mit einer speziellen App, mit der Celebrity Visitor App bedient und dann werden die da hingefahren, wo sie gebraucht werden und müssen nicht an den ganzen Mitarbeitern vorbei.
An den ganzen Normalos.
Genau, sondern werden nur High Society.
Naja, vielleicht ist es auch der persönliche Aufzug von Jeff Bezos, weil bei uns ist über uns und unter uns alles voller Amazon.
Ach so, okay. Mhm.
Also vielleicht hat er einfach seinen Privataufzug hier bei uns in München. Und der funktioniert
aber der ist ja gar nicht
nur
mehr bei Amazon.
Der funktioniert nur mit Gesichtserkennung.
Ja, das könnte auch sein.
So mit Augenscan. Hätte ich mal machen sollen.
Einfach mal kurz reinschauen. Genauso wie meine Schwester, die probiert mit meiner Face-ID vom iPhone mein Handy zu entsperren. Und ich sage so, hey, wir sehen nicht gleich aus. Das wird nicht funktionieren.
Geht das mit einem Bild? So richtig?
Bildung? Das müsste ich vielleicht mal ausprobieren. Das könnte, aber ja. Aber
also das nächste Mal hebe ich ein Bild von Jeff Bezos an den Augen.
Und dann einfach mal gucken, was passiert. Nimm einfach auch mal ein paar andere mit. Weil vielleicht ist es auch der, keine Ahnung, von jemand anderem.
Ja. Überleg mal, da kommt einfach so ein Hologramm oder so ein Quatsch mit dir.
Dann ist in dem Touchpad geht dann irgendeine App auf und dann kannst du Selfies machen oder so. So, ja, so richtig bescheuert ist und denkst so, ja, okay, jetzt habe ich das halt gut, aber was halt mache ich gemacht damit? Wie kann ich jetzt nach oben fahren?
Ja, nur wenn du das richtige Selfie machst vielleicht.
Dann kommst du aufs nächste Cover. Vielleicht ist das vielleicht ist es einfach ein Rätsel.
Ja, oder ist vielleicht auch einfach nur ein Aufzug so, also Attrappe, um Fotos zu machen. Das wäre eigentlich auch ziemlich viele Möglichkeiten.
Ziemlich viel Aufwand für sowas.
Ja, komm, das würde ich denen schon zutrauen.
Aber
als Kulisse.
Vielleicht wurde auch mal ein Film gedreht.
Es hat halt nichts funktioniert. Also es hätte halt schon sein können.
Vielleicht wäre einfach auch eine Sicherung raus. Aber dann hätte er gar nicht funktioniert.
Nee, dann wäre er auch nie nicht aufgegangen und so. Deswegen.
Mhm.
Ja.
Ja. Also falls ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, was das für ein Aufzug gewesen sein hätte können. Also ich fände es spannend.
Ich auch. Also ich, vielleicht finde ich es raus, weil ich aus Versehen nochmal drin lande. Ja.
Mhm.
Aber es ist auf jeden Fall, ja, es ist komisch irgendwie, weil ich das, Es ist halt auch geil, jetzt mal wieder im Büro zu sein, aber man braucht halt morgens auch eine ganz andere Routine,
ja,
weil das funktioniert nicht so, wie ich das sonst mache. Aber ich merke halt, ich bin zu 100% produktiver, weil ja, daheim, da chillst du halt mal zwischendrin oder hast halt irgendwas laufen, was dich ablenkt, oder dann klingelt fünfmal der scheiß Postbote mit diesen 10 Kilo schweren DM-Paketen von meinen Nachbarn, wo ich viel zu nett bin, dass ich die angenommen habe. ja, also da ist halt immer irgendwas.
Ja.
Und im Büro, ich meine, ja, da gibt's bei uns auch voll viele Möglichkeiten, wo man sich hinschillen kann. Wir haben ja auch von der AD so eine Bibliothek,
mhm,
und so Sachen. Aber, also, ich meine, um dich rum arbeitet halt jeder.
Ja.
Das heißt, ja.
Ja, ich war am Montag jetzt auch in so einem, ich habe dir auch ein Bild geschickt, in so einem Funky-Büro, weil wir bei so Dienstleistern von uns waren. Und ich wusste das gar nicht, dass sie so ein crazy Büro haben, weil in den Calls, gut, die sind meistens auch im Homeoffice, aber ich glaube, in den Calls haben die auch so neutrale Hintergründe, weil die Wand halt dahinter einfach weiß ist und dann gehst du nicht davon aus, dass da in dem Raum irgendwie 20 Bananenpalmen stehen oder dass da irgendwie so.
Es wäre viel geiler, wenn da auch Bananen runtergewachsen wären. Ja,
die meisten von denen waren fake und nur Deko.
Oh.
Aber sie hatten auch echte. Und dann in dem anderen Ding war in der
Mitte. Überleg mal, du sitzt und pflückst dir eine Banane.
Und gerade im Videocall und alle so, okay.
Woher hat sie die Banane? Am besten in dem Blumenkleid, das du anhast, dann wird das funktionieren.
Dann ist das schon so recht tropisch. Ja, und dann hatten sie irgendwie auch, also so, keine Ahnung, so Treppen, wo du dich versammelst, so ähnlich wie bei VI, aber ein bisschen aufregender,
dramatischer.
Ja. Und dann hatten in dem einen Raum war dann so grüner Teppichboden, der ausgesehen hat wie Gras. Und dann war in der Mitte so ein Baum, wo dann irgendwie die Lampen von dem Baum in der Mitte nach unten, also um den Baum herum geleuchtet. Also es war schon ganz cool.
Das hat dich beeindruckt.
Ja, ja. Ich dachte, ich hab ja gar nicht damit gerechnet. Ich dachte jetzt, wir sind in so einem 0815-Büro und dann kommt da sowas. Und dachte mir so, cool.
Ist okay.
Ja.
Ja, aber mal um noch ein Thema, was da vielleicht ganz gut anschließt. Ich höre ja immer Podcasts während dem Arbeiten.
Ja, me too.
Also was heißt immer, aber
oft,
wenn es sich anbietet.
Mhm.
Und da ja alle gängigen Podcaster gerade in Sommerpause sind, was ja total ätzend ist.
Herrengedeckt nicht, was ich hochhalten muss, weil die selbst im Urlaub aufnehmen.
Ja gut, die höre ich nicht.
Die sind aber super.
Naja, auf jeden Fall musste ich mir dann halt gezwungenermaßen neue Podcasts suchen. Und Spotify ist ja, ich hatte das schon mal gesagt, das ist scheiße in der Handhabung.
Feedback.
auf jeden Fall bin ich dann auf einen gestoßen, habe ich dir ja schon erzählt, nämlich über Wirecard.
Mhm.
Und ich habe den jetzt zu Ende gehört. Das ist sind 8 Folgen oder 9, wo eben das ganze Wirecard-Konstrukt aufgearbeitet wird, so ein bisschen. Mhm. Und das ist von Redakteuren von der Süddeutschen. Also es wird auch von der Süddeutschen produziert. Und das ist, glaube ich, ein Spotify-Exclusive. Aber ist ja ungefähr jeder zweite.
Mhm.
Genau, und da geht's einfach drum, aus verschiedenen Perspektiven auf den Skandal, der da halt abging, zu leuchten. Und ich habe mir den halt angehört oder angefangen, weil ich halt eigentlich absolut gar nichts weiß. Weil ja, ich hab mitgekriegt, oh, großer Wirecard-Skandal. Aber das war es auch schon. Also viel mehr wusste ich nicht, weil ich habe das halt damals nicht verfolgt. Das hat mich nicht interessiert.
Ja.
Ich habe da nicht hingehört so. Ich wusste nicht mal, was sie richtig produziert haben.
Für mich war das auch, also ehrlich gesagt, damals, ich habe von Wirecard vorher schon gehört. Eigentlich so als Arbeitgeber eher positiv. Keine Ahnung, sowas. Ich habe mich bei Wirecard letztens beworben. Mal gucken. Also eher so auf dem... Ich wusste, dass sie irgendwas Finanzmäßiges machen und dass sie in München auch sind. Das waren die
Infos. Und auch von hier sind, ne? Also.
Ja, genau, ja. Das sind so die Sachen, die ich darüber wusste. Dann habe ich irgendwann mal dieses Ding von Neo Magazin gesehen mit Böhmermann.
Ah, nee. Wie gesagt, das ging alles an mir vorbei. Und deswegen fand ich das so spannend.
Mhm.
Und wenn so Sachen gut gemacht sind, so, ich nenne es mal geschichtlich angehaucht. Ist ja jetzt nicht richtig Geschichte, aber
Nahe Geschichte.
Naja, sowas catcht mich halt immer. Da bin ich halt immer am Start. Deswegen bin ich ja auch Terra X Ultra. Und weiß, warum Burgen damals so gebaut wurden und so. Auf jeden Fall hat mich das halt gecatcht. Und das wird halt, wie gesagt, von der Gründung von Wirecard angefangen bis zum Prozess wird das halt so durchgespielt und beleuchtet und halt auch mal von der Seite von den Gründern und von der Geschäftsführung, dann werden Sachen beleuchtet vom Aufsichtsrat und da werden auch Leute befragt und so. Also da kommen auch Leute zu Wort oder auch die Bundesregierung hat da ja eine Rolle gespielt, auch die Kanzlerin selbst und so. Also man beleuchtet es wirklich von vielen Ecken. Und was ich da jetzt aber spannend fand, also ich kann den voll empfehlen, falls es irgendwen interessiert.
Hast du den, findet man, wenn man Wirecard und Süddeutsche oder wie?
Ich glaube Wirecard, ja. Kannst du einfach eingeben. Hat, glaube ich, so ein dunkel-lila Cover. aber so ein Aspekt daraus, was ich super spannend finde, also die waren ja an der Börse, ne? Im DAX. Und da kam eben auch eine zu Wort, die war Shortsellerin. Wusste ich nicht, was das ist. Weißt du es?
Ich weiß es von dem, wie heißt der nochmal, der Leonardo DiCaprio-Film? Der Wolf of Wall Street.
Ah, okay.
Ja.
Ja, also im Grunde, um das mal kurz zusammenzufassen, Shortseller, das sind welche, die arbeiten eigentlich so ein bisschen journalistisch, also die recherchieren viel zu den Firmen, die an der Börse sind und gucken im Grunde, ob halt irgendwas bevorsteht, was halt die Aktie zum Sinken bringen kann oder ob sie halt irgendwas finden, was nicht so ganz mit rechten Dingen zugeht oder was halt falsch gemacht wurde. Und die, also wie läuft das ab? Die haben gesagt, die leihen sich praktisch Aktien von jemandem, der die gekauft hat, also mit Leihgebühr verkauft die Aktie dann wieder. Dafür kriegt sie ja Geld. Und dann veröffentlicht sie praktisch das, was sie rausgefunden hat. Also du musst es natürlich fundiert irgendwie veröffentlichen, sonst glaubt ihr ja eh keine.
Ja.
Aber die veröffentlicht es halt und dann hofft sie halt im Grunde, dass die Aktie sinkt, weil das halt irgendwas ist, was halt einschlägt und sie die Aktie, sie muss sie ja wieder zurückgeben, sie hat ja sie nur geliehen, sehr günstig einkaufen kann und so macht sie halt Geld.
Ja.
So, das ist im Grunde das Konzept von diesen Shortsellern. Und gut, da sagen manche, ja, die machen halt Schmutzkampagnen und so, aber das so funktioniert es halt nicht. Also das muss ja fundiert sein und man kann auch nicht einfach eine Schmutzkampagne fahren. Also da gibt's ganz viele Gremien und so Sachen. Aber das ist jetzt mal so das Grundding. Und ich meine, andere setzen ja drauf, also die ganzen Trader und so, die setzen ja drauf, dass sie halt steigt, dass sie irgendwas machen, um die hochzubringen. Wieso soll man nicht auf das Gegenteilige auch setzen dürfen. Also
übrigens gut, dass du es nochmal erklärt hast, weil ich jetzt nämlich nicht mehr, also
ja. Ja, also ich finde es ein legitimer Beruf, ehrlicherweise. Aber da gibt es gespaltene Meinungen.
Ja, also ich kann es auch verstehen, wenn Leute das blöd finden. Also mir hat jetzt noch keine Meinung gebildet.
Ja, ich meine, aber wieso soll man halt nur drauf, ich sag mal, wetten, dass ein Unternehmen neue Sachen macht? Ich meine, wenn halt was schief geht, also jeder macht halt Fehler, wieso soll man nicht auch darauf setzen dürfen und das nutzen? So, und was mich da halt an der Shortsellerin, ich weiß ihren Namen nicht mehr, aber was mich so beeindruckt hat, die ist halt 27. Und
jünger als wir beide.
Ja, oder war sie zu dem Zeitpunkt? Ich glaube, jetzt ist sie älter, aber die ist 27, hat halt in diesem Beruf gearbeitet, okay. Und mit 27 hat sie ihre eigene Shortseller-Firma gegründet und hat das so betrieben. Und ich dachte mir, Alter, also du musst ja auch, wenn du dir so Aktien leist und verkaufst und so, du brauchst ja Kohle. Also du brauchst ja ein gewisses Grundkapital und da reden wir ja nicht von 100 Euro.
Ja.
Um das mal so zu sagen. Das
wäre schon geil, wenn 100 Euro als Kapital gelten würde.
Ja, also kannst du bestimmt auch, aber damit kommst du halt nirgends hin.
Ja.
Und ich dachte mir so, krasser Scheiß, was für Eier muss die haben und wie selbstbewusst muss die sein, um sowas zu machen und da zu gründen.
Aber sie weißt du, ob sie jetzt selbst einen reichen Hintergrund hatte?
Nee, da hast du gar nichts mitbekommen. Also wie da
jetzt? Ich meine, dann hat es vielleicht weniger Mut oder, keine Ahnung, Selbstbewusstsein zu tun, als wenn es dir vielleicht nicht so wehtut, wenn du selber halt
ja, bist. Ja, also das weiß ich einfach nicht. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie eine, also die hat auch irgendwie halt BWL oder so studiert und so. Das hat man mitbekommen, aber ob sie jetzt eine reiche Familie hat oder so, I don't know. Und das hat mich einfach echt so krass beeindruckt, weil ich meine, ja, wir kennen auch einige Leute, die gegründet haben und so. Das ist nicht the deal. finde ich. Mhm. Weil, aber die ich kenne, ja, die gründen halt dann irgendwas, Social Media Beratung oder Webseiten und so. Und da brauchst du halt im Grunde außer dein Wissen erstmal kaum Kapital.
Ja, weil einen Laptop hast du in den meisten Fällen, Internetverbindung sowieso und ja.
Ja, eben. Und was mich da halt viel mehr beeindruckt hat, dass sie halt sich so sehr selbst vertraut, dass sie so viel Geld einfach ohne weiteres, sag ich mal, einsetzt.
Mhm.
Und das ist halt was, womit ich voll oft hadere, also so sich selbst halt so krass zu vertrauen, um halt so Sachen einfach zu machen. Also ich meine, ich überlege halt alles so, ja, sollte ich das machen oder soll ich mir das anschaffen auch? Oder sollte ich jetzt einfach noch warten, auch wenn ich es mir leisten könnte? Aber es ist halt ein großes Ding, also allein, wenn man über ein Auto oder so nachdenkt. Mhm. Und die handelt halt einfach so mit so Kohle und das ist so Daily Business und halt sich auch nicht nur anstellen zu lassen, weil dann handelst du ja auch mit anderem Geld,
ja,
sondern echt selbst zu gründen. Und ich, als ich das so gehört hatte, also die hat da so ein paar Interviews und erzählt halt einfach so ein bisschen, mhm, was dazu, weil die eben auch gegen Wirecard vorgegangen ist und ich glaube da auch gut verdient hat. Aber es hat mich halt so krass beeindruckt.
Ja, das kann ich schon verstehen. Also das ist, ja, es ist schon nochmal, was anderes. Und ich glaube aber auch, also im Grunde, ich glaube von der Mentalität, wenn du jetzt zum Beispiel ein Restaurant aufbaust oder halt irgendwas, wo du wirklich einfach auch erstmal Geld in die Hand nehmen musst. Vielleicht ist es auch ähnlich und vielleicht hat sie jetzt aber auch im Studium dann so gewisse Grundlagen, also gehe ich mal davon aus, dass sie die Grundlagen schon gelernt hat und sich dann halt mehr oder weniger einfach dafür entschieden hat und das für sie jetzt gar nicht so mit einem krassen Risiko verbunden war, weil sie es ja fundiert hat. Das, klar, Aktien, du kannst ja nie wissen, was da passiert.
Eben.
Aber im Grunde, wenn das jetzt auch so ihr Fachgebiet war, vielleicht hat sie auch tatsächlich in irgendeinem, also so genau diesem Ding, in dieser Vorhersage, in diesem, wie entwickelt sich das und hat ja im Grunde auch was mit Prozentdingern zu tun, also mit Wahrscheinlichkeiten und ich gehe mal davon aus, dass sie dann vielleicht nicht unbedingt Typ Pessimist sein dürfte, aber vielleicht irgendwas zwischen Realist und Optimist.
Ja, schon, aber ich meine, ganz ehrlich, wir könnten uns auch einfach hier jetzt ein Ladenlokal anmieten und ein Café aufmachen.
Ja.
Also, ich bin davon erstmal fest überzeugt, dass wir das finanziell jetzt gerade machen könnten.
Ja.
So. Aber ich würde es mich nicht trauen.
Ich auch nicht.
Also, weißt du?
Also, ich meine, vielleicht ist es jetzt aktuell noch so ein bisschen eine andere Situation mit Corona, weil.
Ja, aber das mal ausgeklammert, ganz ehrlich. Scheiß auf Corona, ob das da wäre oder nicht, ich würde es nicht machen.
Ja, weil du nimmst erstmal, also selbst wenn du einen Kredit aufnimmst oder was weiß ich, irgendwelche Sponsoren zusammen, dann hast du halt erstmal einen Haufen Geld, was du reinsteckst, wo du nicht weißt, wie schnell du das jetzt wieder.
Ja, oder überhaupt. Oder. Und ich glaube schon, dass ich da, sag ich mal, ranklotzen könnte und alles, aber ja, ich würde halt das Risiko nicht eingehen, glaube ich.
Ja, das, und ich meine, ja, wie gesagt, wenn du halt einfach normaler Freelancer bist und einfach nur deine Dienstleistung halt hast, dann ist es im schlimmsten Falle ist es, dass du halt ein paar Monate deine Miete nicht zahlen kannst, aber
im schlimmsten Fall.
Ja. Aber grundsätzlich, im schlimmsten Fall, wenn du jetzt einen Haufen Geld vorher ausgeben musst, um irgendwie was aufzubauen, dann ist halt der schlimmste Fall, dass du ins Gefängnis kommst, weil du vielleicht eine Zwangsverpfändung oder was weiß ich.
Ja gut, da kommst du in Deutschland eh nicht so schnell ins Gefängnis, dann
aber
meldest du Privatinsolvenz an. Richtig. Aber ja.
Ja, nee, aber so grundsätzlich, ja, das kann halt schon noch anders laufen.
Hey, wenn der Wendler so lange auf freiem Fuß ist, dann würden wir das auch
hinkriegen. Ja, dann holen wir uns halt einen Sugar Daddy, bevor es soweit ist. Einfach mal die positiven Seiten des Sexismus ausnutzen.
Einfach mal eine tiefgeschnittene Bluse anziehen.
Ja, kurzen Rock. Let's go.
Ja, aber also das fand ich irgendwie, das hat mich irgendwie, das ist so hängen geblieben. Also neben dem ganzen anderen Wirecard-Zeug, was da auch, das ist abgefahren, was da alles abging. Also man muss sich das schon mal reinziehen.
Mhm.
Die haben ja auch hier in München eine Villa in Bogenhausen angemietet, wo irgendwie nur krumme Dinger abgingen.
Das habe ich auch, habe ich auch in dem Böhmermann-Ding gesehen.
Ja, also so eine richtig krasse Altbauwohnung, wo auch einer gearbeitet hat, der eigentlich beim österreichischen Geheimdienst war. Und also, ja, es ist ganz interessant. Aber die ist mir irgendwie echt so ein bisschen im Kopf geblieben.
Aber was ich mich dann frage, ich meine, wie gesagt, ich hab ja dir vorhin gesagt, dass für mich das eigentlich im ersten Schritt mal so ein normaler Arbeitgeber war, bevor dieser Skandal war. Die Leute, die da arbeiten, wie viele, was denkst du, also kam das in dem Podcast vor, wie viele von den Leuten haben wirklich gewusst, was da abgegangen
ist? Ja, nicht viele. Und einer ist ja zu Wort gekommen, der da ehemalig gearbeitet hat. Der hat zum Zeitpunkt des Skandals, glaube ich, da 8 Monate gearbeitet. Also war auch noch nicht jetzt langjährig da. Aber der hat gesagt, selbst wenn du was mitkriegst, was ich, also das konnte ich komplett nachvollziehen, du glaubst es halt auch nicht oder du schaust auch nicht so hin, weil du hinterfragst ja damit nicht nur deinen Arbeitgeber, sondern auch deine Arbeit, also deine ganz persönliche Arbeit. Und das willst du ja auch nicht so wahrhaben.
Ja, du willst nicht einer von den Bösen sein.
Ja, oder das ist so, also wenn man sowas nicht, ich sag mal, im Alltag kennt, so kriminelle Aktivitäten, dann glaubst du das halt auch erstmal nicht. Und ich meine, bei mir jetzt auf der Arbeit würde da irgendwas so abgehen. Vielleicht würdest du was ahnen, aber du würdest halt denken, nee.
Ja, weißt du so? Also ich meine, ich muss auch.
Wir arbeiten sagen, hier doch alle und wir klotzen ran. Das Geld, das ist da. Wir machen ja coole neue Sachen. Und das hat er auch gemeint. Die haben halt schon krasse Ideen gehabt und Innovation, aber daraus wurde halt oft nichts. Aber so grundsätzlich, dieses Unternehmen war ja riesig. Also die hatten ewig viele Mitarbeiter, glaube ich 5.000 oder sowas, wenn ich nicht schon, also schon riesig. Also jetzt nicht nur in München. Aber es war, der hat es beschrieben, dass da immer noch dieser Start-up-Spirit war. Und da, also wie bei uns in der Agentur oder so, da hängst du dich halt auch mal rein und so. Und ich meine, ganz ehrlich, wir hatten auch Projekte, die kolossal finanziell schief gingen. Da bist du nicht der Erste, der sagt, hey, da sollte mal jemand ganz genau drauf gucken.
Also ich kann das schon verstehen. Vor allem, ich meine, im Grunde ist das ja auch das Große, was schiefläuft. Und ich meine, ich kenne das schon, wenn man halt irgendwie was macht. Und also, ich weiß nicht, sagt dir der Begriff Nudging was?
Nee.
Das ist, wenn du, wenn du einen... Ich weiß gerade gar nicht, ob es aus dem UX ist oder ob das generell was eher was Psychologisches ist. Ich glaube, es ist eher was Psychologisches. Das ist, wenn du Dinge so gestaltest, dass du eigentlich lenkst, dass jemand eine bestimmte Handlung ausführt. Also du kannst es halt viel im UX verwenden, dass du zum Beispiel die Handlung, die ausgeführt werden soll, machst du in deinem ersten, also in dem wichtigen Button. Und das, was er nicht machen soll, machst du in dem unwichtigen Button oder einfach nur als Textlink. Oder das ist genau dasselbe, was man immer mit Cookie-Banner hat. Ja, alle wollen, dass alles getrackt werden. Also die Unternehmen wollen, dass alle Daten getrackt werden. Also sind die, alle akzeptieren Dinge immer super riesig. Und alles andere musst du dann irgendwie suchen.
Ja, schon, du lenkst halt den Fokus.
Genau. Und das ist halt das Ding, dass man bei solchen Sachen manchmal, also das ist jetzt nicht unbedingt auf sowas nur fokussiert, aber wenn das in eine sehr extreme Richtung geht, dann denkt man sich manchmal so, ja, ob das jetzt so geil ist oder ob man den jetzt wirklich da die... aber das ist halt, das ist das kleine Level. Das ist das da, wo eigentlich...
Ja, und man denkt halt auch eher, ah, okay, da fehlt vielleicht jetzt noch ein bisschen Kohle. Wir klotzen einfach nochmal ran. Wir schaffen das. Also so, du bist ja, du denkst ja nicht, hey, hier alles, was wir hier machen, ist für den Arsch.
Nee,
also, genau. Und das willst du ja auch nicht, weil du hängst dich dafür ja rein.
Genau,
also,
und in dem Fall ist es halt dann so, ah, okay, ja, die wollen halt den Umsatz steigern, ist halt das ist das Ziel und dann, ja. Das
und deswegen hat er halt gemeint, selbst wenn man so ein bisschen was geahnt hat, du hast es halt nicht so, du hast es halt von dir geschoben, weil du halt, ja, du weil du dich halt in dem Moment auch komplett selbst hinterfragst und auch deine erstmal positive Meinung zu deinem Arbeitgeber komplett hinterfragst, ob das halt stimmt. Und das machst du halt nicht.
Aber wie ist das, was ich mich auch frage, von den Leuten, die davon wussten, die das, ich meine, die können ja nicht naiv gewesen sein und sagen, oh, das ist jetzt alles blöd. Die, also...
Naja, man weiß halt nicht, wer es wusste. Also es ist ja noch nichts, also es ist ja kein Prozess gelaufen bisher. Ne?
Ja gut, und der ist ja immer noch im Underground, oder?
Der eine ist, und der andere ist in Urhaft. Das war jetzt zumindest der letzte Stand von dem Podcast. Ich weiß jetzt nicht, wann der rausgekommen ist und wie aktuell es ist. Aber aber zum Beispiel auch Aufsichtsrat ist ja eigentlich da, um die Geschäftsführung zu überwachen im Grunde. Ja. da ist ja irgendwas komplett schiefgegangen. Vor allem,
also entweder sie haben es nicht überwacht oder sie haben es alles undercover gehalten.
Vor allem, also das läuft ja nicht, lief ja nicht ein Jahr, sondern das lief ja Jahre. Und es kam zum Beispiel auch eine aus dem Aufsichtsrat jetzt nicht richtig zu Wort. Die war da ein Jahr lang drin, ist dann auch noch, bevor es hochging, rausgegangen und hat gesagt, da läuft ganz viel schief und der Aufsichtsrat ist auch grundsätzlich nicht so aufgestellt, wie es gesetzlich gefordert ist. Mhm. Und da laufen auch so Sachen wie, ja, die Geschäftsführer machen irgendwas, mhm, und erst dann, nachdem es eh schon gelaufen ist, geht es an den Aufsichtsrat. Mhm. Also komplett bescheuert. Eigentlich muss es erst dahin und dann freigegeben werden und so. Und sie hat gesagt, da ist absolut gar kein Spielraum, um irgendwas zu ändern. Und also da ist an ganz vielen Punkten ganz viel schiefgegangen. Mhm. Und das ist jetzt nicht nur eins. Zum Beispiel auch Wirtschaftsprüfer wird auch drüber geredet, weil denen muss es ja auch aufgefallen sein. Also du wirst ja jährlich geprüft und dann, ja, und die schauen in deine Bilanzen. Und wenn da 9 Milliarden fehlen, die müssten das halt wissen, ne? Und also da ist an ganz vielen Stellen sind da Sachen gelaufen und da muss man halt jetzt mal gucken, wirklich irgendwie was geführt hat.
Aber was mich auch interessiert, ist allein dieses Psychologische. Ab welchem Punkt beschließt du, dass du jetzt praktisch so deiner kriminellen Energie freien Lauf lässt und dann halt ich meine, vor allem das Ding ist, ich kann schon verstehen, dass man vielleicht durch, keine Ahnung, man sieht da irgendwas, wo man eine Gelegenheit oder man hat da eine Idee oder was weiß ich. Okay, aber das Ding ist ja, das wächst ja. Und das Maß an, du kannst ja in ganz unterschiedlichen Level bescheißen, aber das ist halt so ein Level, wo du dir sagst, okay, da kommt man nicht mehr raus. Also denkt der dann da, das kann ich nicht nachvollziehen, weil denken die Leute nicht so weit? Denken sie, dass sie damit durchkommen? Denken sie, dass sie es irgendwann wieder so hinkriegen, dass es...
Nee, das haben sie auch so ein bisschen behandelt. Es klang für mich so, dass man da so reinwächst, ehrlicherweise. Also du fängst halt klein an mit irgendwas.
Ja,
die haben zum Beispiel auch von Opel gab es doch diese den Abgasskandal. Und da auch, du trickst halt an einer kleinen Stelle, beschönigst so ein bisschen was, wie früher beim Auto wurden Kilometerstände getürkt, ne? Ja. Kennt man bei den alten Dingern, damit du halt denkst, oh, der hat erst 1000 Kilometer drauf, da zahle ich noch viel mehr.
Ja.
So, du fängst halt mit so einem kleinen Ding an und das funktioniert. Dann machst du, okay, ja, dann wird's halt zur Gewohnheit so, das gehört halt dazu, machst du. Und das wächst halt und du wächst da halt auch rein und dann machst du es halt immer weiter und klar ist man dann irgendwann in einem, wie du sagst, in so einem Konstrukt, wo man nicht mehr rauskommt, aber dann bist du ja da schon drin. Ja. Also du guckst ja nicht 3 Jahre vorher so, da könnte ich vielleicht reinrutschen, sondern du bist dann halt da drin.
Und dann, ich muss sagen, ich finde es aber...
Ich glaube auch nicht, dass
mir würde das einfach irgendwann einfach zu heiß werden. Ich bin da einfach, halt, glaube ich, auch anders gestrickt und ich könnte da nicht so cool... Weil ich meine, du musst ja entweder die Perspektive verlieren, dass du sagst, okay, also für dich fühlt sich das alles, keine Ahnung... Also, aber irgendwann ist es dann so, dass du merkst, okay, jetzt könnte ich echt Schwierigkeiten kriegen.
Ja, aber das war halt da nicht. Also ich meine, das ging ja auch, da sind ja nicht nur diese Milliarden verschwunden, sondern da sind ja auch, der hat ja Leute bedroht. Diese Shortsellerin wurde verfolgt, die wurde vor ihrem Gebäude aufgelauert.
Ja, also das ist halt eine Persönlichkeitsgeschichte.
Das sind noch ganz andere Dinge immer wieder gelaufen. Oder zum Beispiel, der hat irgendwie, bei irgendeiner Behörde hat er sich selbst angeklagt, das Unternehmen, damit es halt so aussieht, dass irgendwer eine Schmutzkampagne gegen die fährt und das geht halt auch gegen irgendein Gesetz und dann wurde veranlasst, dass irgendwie 2 Monate kein Shortselling gegen die Wirecard gemacht werden darf, grundsätzlich nicht.
Mhm.
Und lauter so Sachen gingen da ab. Also so,
crazy.
Das sind ganz viele Dimensionen, wo die Typen da halt irgendwas gemacht haben.
Okay, dann ist vermutlich mein Argument mit der mit dem Gewissen und mit der Angst und so, das ist einfach ein anderer Schlagmensch.
Ja. Ja, und ich glaube auch nicht, dass sie jetzt grundsätzlich dachten, damit kommen wir durch.
Sondern es war ihnen ja egal,
es war
der
halt
Profit
so,
war im Vordergrund.
Ja, könnte ich mir vorstellen. So.
Gut, dann werde ich halt wohl kein kriminelles Mastermind.
Ja. Und
wird nicht mehr passieren in diesem.
Und ich meine, der eine Geschäftsführer, der auch in U-Haft war zum Beispiel, der versucht sich ja auch rauszureden, ja, er wusste nicht. Und er hat ja als Einzelaktionär den höchsten Anteil an Aktien an Wirecard gehabt. Und sagt halt, ja, ich habe da ja selbst super viel Kohle reingesteckt und so. Aber das sind halt keine Argumente. Ne? Das hat er zum Beispiel auch zu einem Zeitpunkt gemacht, wo auch einer einen Bericht über die veröffentlicht hat. Also ganz viele haben auch früh schon gegen Wirecard gesagt, dass da nicht alles richtig läuft, aber die konnten das halt immer wieder beschönigen. Mhm. Und einmal war es halt, als so ein Riesenreport rauskam, dass er als Geschäftsführer halt so einen Großteil an Aktien gekauft hat. Und dann haben halt alle Aktionäre gesagt, ah, wenn er selbst investiert, dann muss es ja richtig sein. Weißt du, ja. So Gewissen, also das ist alles psychologisch, was da läuft. Von beiden crazy. Seiten aus.
Das ist schon crazy.
Das ist richtig crazy. Also ich fand es super interessant. Deswegen, ja. Aber was ich dann halt auch darüber dann drüber nachgedacht habe, als ich von dieser Shortsellerin dachte, wo ich dich mal fragen wollte, hast du Vorbilder? Weil das ist sowas, das hat man als Kind. So ein,
ist die jetzt dein Vorbild?
Nein, aber es geht halt in die Schiene, finde ich. Und als Kind sagt man so, ja, Mama ist mein Vorbild. Kannst du jetzt auch noch sagen, weil deine Mama zu. Aber ich habe da halt schon ewig lang nicht mehr drüber nachgedacht.
Hattest du als Kind Vorbilder?
Ja, bestimmt. Aber ich wüsste jetzt niemand mehr.
Ich weiß nämlich auch gar keinen. Also ich meine, ich habe zum Beispiel als Kind, es gibt ja ganz viele, die super viele so Poster von irgendwelchen ihren Teenie-Idolen und was weiß ich, Popstars. Aber ich hatte das nicht. Ich hatte ein Foto von zwei Babyschweinen, also so ein Poster. Das war das Einzige. Und dann, also, ja, ich hatte das nie, dass ich irgendwie, ich hatte musikalisch immer wieder irgendwelche Phasen, aber das ging dann auch eher.
Du hast niemand nachgeeifert.
Ja, nee.
Ja.
Also,
aber hast du jetzt jemand, wo du, also ich meine, Vorbild ist ja jetzt nicht nur im klassischen Sinn so, ja, ich möchte so sein wie also, derjenige, sondern ja, auch einfach gut. Jemand.
Ich meine, klar gibt es schon viele Leute, die mich inspiriert haben. Also zum Beispiel, ich meine, du hast ja die Serie gesehen. Ich habe zum Beispiel auch also Serie gesehen und Buch gelesen von der Sofia Amoruso, die von Girlboss.
Ja.
Ich kann übrigens empfehlen, das Buch zu lesen, also weil fand ich irgendwie ganz cool geschrieben. Da hat sie so ein bisschen ihren Werdegang erzählt und irgendwie, was ich da ganz cool war, dass sie hat also diesen klassischen American Dream von Tellerwäscher zum Millionär, da hat sie halt erzählt, wie sie irgendwie rumgetrampt ist und so weiter. Also es ist auch ganz viel, was in der Serie ist, ist halt wirklich auch passiert. Keine Ahnung, dass sie teilweise halt einfach keine Kohle hatte, um sich was zu essen zu holen und hat halt irgendwie einfach mit diesem ganzen MySpace ich verkauf getragene also Secondhand Klamotten und mache mir aber ein bisschen mehr Mühe als so die Standard Secondhand Läden, sondern style die einfach noch ein bisschen, macht da jetzt ein bisschen eine Story drumrum.
Und die hat dich damit inspiriert?
Ja, also ich fand es an sich, also zum Beispiel war es halt dann so, dass sie, das ist zum Beispiel, glaube ich, gar nicht so sehr in der Serie vorgekommen. Also sie hatte, also der Patron, sie hatte einen Leistenbruch und konnte sich die Krankenversicherung nicht leisten, weil USA, und musste den halt operieren lassen. Deswegen hat sie halt irgendeinen langweiligen Bürojob angenommen, auf den sie keinen Bock hatte, um dann praktisch ihre Steuer zahlen zu können. Und dann hat sie den ganzen Tag nichts zu tun mit gehabt, ist halt viel rumgesurft und ist dabei irgendwie auf die Idee gekommen und hat eigentlich gar nicht das gemacht, was sie machen sollte, sondern hat einfach das gemacht, auf was sie Bock hatte und hatte halt in dem Fall die Zeit dazu, das zu machen. Und im Grunde, was mich da so ein bisschen inspiriert hat, war dieses, das ist schon, das so der Weg, der halt für einen so ein bisschen vorbestimmt ist, der findet schon sich irgendwie und kriegt man schon das mit, was man machen soll. Oder ja, zum Beispiel auch wie heißt sie? Teufel trägt Prada, die Schauspielerin, die
Anne Hathaway?
Nein, die andere.
Wow. Die Miranda spielt.
Genau, ja. Wow.
Ach, mir liegt's auf der Zunge.
Ja, mir auch.
Nicht irgendwas mit Sheep oder so.
Meryl Streep.
Meryl Streep.
Meryl Streep, genau. Fast. Meryl Streep hat, glaube ich, erst nach 30 ihre erste große Rolle bekommen oder so. Und ja. jetzt hat die keine Ahnung, wie viele Oscars und heißt nicht, dass Meryl Streep vorher nicht schauspielern konnte, aber es hat halt irgendwie später einfach zu ihr gefunden. Und also ich finde, für mich sind solche Erfolgsstories, die nicht unbedingt auf dem, keine Ahnung, Person XY hat mit drei als Wunderkind schon irgendwas angefangen und du verlierst den kompletten Realitätsbezug dazu, sondern für mich sind eigentlich gerade so Leute, zum Beispiel Sophia Amoruso, die keine Kohle hatte und dann halt irgendwie so ein bisschen ihr Ding vor sich hergemacht hat, was am Anfang scheiße war, aber irgendwie hat sie es dann hingekriegt oder eben ja, Meryl Streep, die halt einfach bis 30 auch nicht wirklich wusste, wie sie, also solche Leute finde ich dann irgendwie, also mit denen ich mich irgendwie, ich kann mich mit Meryl Streep identifizieren. Nee, aber du weißt,
ja,
was
man,
ich meine.
Man muss es ja auch gar nicht so groß machen. Und das wollte ich halt vorher sagen, Vorbild, das klingt so krass, als wenn man dem nacheifert. Aber darum geht's ja gar nicht, sondern dass man halt Leute hat, wie du sagst, die einen inspirieren oder die einfach einen auch bestärken und so. Und das ist
es ja. Ich glaube, bei mir sind es vor allem auch eben eher so klar. Also zum Beispiel jetzt auch, weil du vorhin auch meine Mama gesagt hast. Meine Mama, die ist halt jemand, die stellt halt die Nächstenliebe über alles. Das heißt, das ist jemand, die ist einfach ein guter Mensch. Das heißt, das ist was, wo ich halt auch merke, okay, das ist was, was ich halt von ihr zum Beispiel, was mich inspiriert. Oder wenn, eben bei anderen Leuten, jetzt die ich gerade gesagt habe, sind es dann eher die Karrieresachen oder so. Aber ich habe jetzt nie keinen Menschen, wo ich jetzt irgendwie sage, so, das ist jetzt mein Idol.
Ja.
Wie schaut es bei dir aus?
Ja, ich nämlich auch nicht. Und ich habe dann halt auch erst in dem Zuge mal wirklich drüber nachgedacht. Und ich dachte dann auch, wie du jetzt, die zwei, habe ich gedacht, ja, Finn Kliman finde ich super inspirierend. Mhm. Das finde ich schon super packend. Und vielleicht auch, weil ich den relativ früh entdeckt habe, so wo er sein erstes YouTube-Video hochgeladen hat, ist er mir halt irgendwie reingespült worden, keine Ahnung. Und seitdem gucke ich das halt. Also ich habe, sehe halt nicht erst das Endprodukt, sondern ich habe das so ein bisschen mitverfolgt.
Ja.
Und das ist
ja,
halt
das
so.
Stimmt, das bei so Vloggern ist das schon auch spannend.
Ja, und ich finde das super krass. Also gut, er ist von der Persönlichkeit halt auch so ein Mensch. Aber ich meine, ja, und der hat vorher seine Medienagentur gehabt. Okay, aber dieses ganze YouTube und was daraus alles entstanden ist, was ja super viel ist, muss man einfach sagen, hat er ja auch erst jetzt so gemacht. Und da hat sich halt so ergeben. Oder jetzt hat er einfach während Corona angefangen zu malen. Also so basic, wie wir auch, einfach hat sich Leinwände geholt, Farben geholt und einfach drauf losgepinselt. Und es sieht halt jetzt super krass aus. Und ich meine, ja, er hat eine krasse Community, die halt jetzt auch schreit, ah, wir wollen die kaufen und so. Es wäre jetzt bei so Normalos wie wir halt nicht. Aber ich finde es halt super inspirierend, dass er halt einfach nur das einfach macht und das auch für sich selbst einfach als gut befindet. Und dann hat er halt die Persönlichkeit, die Leute dann auch mitzureißen.
Ja,
aber er erstmal für sich findet es halt geil. So.
Ja.
Und ich meine, auch mit seinen Musikalben und so. Und ich finde es halt auch so spannend, weil der ist halt so, zumindest habe ich den Eindruck, man weiß es ja nicht, aber so super ehrlich und sagt, ja, er hatte da auch voll vor dem und dem und dem Schiss. Und das macht es halt alles so nahbar.
Ja, genau.
Das oder jetzt kauft er halt irgendwelche Häuser und macht Ferienhäuser draus. Und also das lässt mich halt oft so denken, ja, warum denn nicht? Also so das, was ich am Anfang hatte, so wo ich gesagt habe, ja, dieses Café eröffnen und Risiko würde ich niemals eingehen. Wenn ich dann halt sowas sehe, dann denke ich mir, ja, warum nicht? So. Und ich finde eigentlich die Einstellung halt, da will ich viel eher hinkommen, als in der oder dort bleiben, wo ich gerade bin, wo ich denke, ah, oh Gott, das würde ich niemals machen.
Ja, nee, ich kann verstehen, was du meinst. Es ist halt, also ich glaube, man ist irgendwie auch immer so darauf gepolt, dass man so, also ich glaube, dass man sich jetzt vornimmt, ein Finn Kliman zu werden, ist ein bisschen absurd, aber dass man einfach mal so Dinge ohne Angst davor zu haben, was bei rumkommt, einfach mal ausprobiert, einfach mal auch Dinge, wo man jetzt am Anfang nicht unbedingt denkt, ja, da bin ich jetzt gut drin oder so, sondern dass man halt einfach auch mal aus seiner Komfortzone einfach mal in die Interessen reingeht.
Ja, und halt nicht so, wie heute gerade so die Mentalität ist, ja, ich mache das halt einmal und dann muss ich halt gut sein, weil alle auf Instagram, keine Ahnung, können halt ein super Foto fotografieren. Nein, dann mache ich das halt wie als Kind, dann mache ich halt 20.000 Versuche und dann ist es gut.
Ja.
Also da will ich halt eigentlich auch wieder hin, weil ich merke halt auch, ich fange Sachen an und das klappt dann halt nicht beim ersten oder zweiten Mal und dann verliere ich halt das Interesse.
Ja.
Und das war halt früher auch nicht so, weil es halt, ich finde, du bist halt so, du hast so viel Einflüsse, die auf dich einprasseln und die sind halt alle gut, alle vorzeigbar, weil sonst würden sie nicht auf dich einprasseln. Auf dich prasseln keine Fehler ein.
Ja. So. Es ist ein wichtiger Punkt.
Ja, es ist also halt so. Und
die Fehler, die ungelungenen Bilder, die siehst du ja nirgendwo.
Ja, eben. Und da möchte ich halt eigentlich wieder hin. Und das ist halt dann sowas, wo mich so ein Finn Kliman dann halt irgendwie inspiriert, weil du siehst halt, wie er anfängt. Du siehst halt nicht nur das Endprodukt, sondern du siehst halt alles.
Ja.
Und das finde ich halt so spannend. Und auch ein bisschen halt, ja, mehr zu dem Finn Kliman und weg von diesem, wie man halt auch vielleicht ein bisschen erzogen wurde oder aufgewachsen ist, von diesem vorsichtigen, immer auf Nummer sicher gehen, was ich bei meinen Eltern und Großeltern halt verstehe, weil da war halt von heute auf morgen vielleicht auch alles weg. So. Mhm. Aber wir haben halt ja zumindest jetzt gerade, wer weiß, wie es sich entwickelt, aber halt das Glück, dass halt nicht von heute auf morgen alles weg ist durch Krieg oder sonst irgendwas. Wir haben halt eine grundsätzliche Absicherung schon. Mhm. Und dann kann man halt vielleicht auch eher sowas machen. Und ja, von dieser Sicherheit weggehen und halt von diesem, ja, es muss von 0 auf 100 alles perfekt sein.
Ja, bei mir ist es auch, das ist eigentlich ein bisschen paradox, weil ich einerseits gar kein Perfektionist bin. Also ich bin überhaupt nicht auf so Details fokussiert, aber schon dieser Anspruch, dass wenn ich jetzt irgendwie, also gerade bei so Kreativsachen, wenn ich das mache, dann will ich halt schon, dass es gut ist.
Ja, zumindest nach deinen Ansprüchen.
Genau.
Gut. Das ist es ja.
Und ich glaube schon, dass ich so per se, also allgemein gesehen, schon hohe Ansprüche habe. Und das ist halt dann eben genau der Punkt. Also ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass es Perfektion, ein neuer Leonardo da Vinci oder was, also so, wenn ich irgendwas mal, sondern nee, es ist mir schon klar, aber ich will halt eben so die Sachen, die ich irgendwie die ganze Zeit konsumiere, will ich in, keine Ahnung, einem ein Zehntel der Zeit, ein Hundertstel der Zeit, was die Leute, die das tatsächlich, also die Sachen, die ich halt da jetzt irgendwie anschaue, will ich, dass ich das in einem Hundertstel der Zeit hinbekomme. Und das ist halt absurd.
Ja, und da muss man halt sich irgendwie wieder, also will ich mich zumindest wieder hinkriegen, weil ich habe kein Problem mit Sachen anzufangen, aber ich habe ein Problem damit, Sachen durchzuhalten und fortzuführen. Und das ist halt irgendwie scheiße.
Ja, nee, also das kann ich gut verstehen. Ich habe jetzt halt auch schon länger zum Beispiel nicht gemalt. Wobei ich halt sagen muss, dass jedes Mal, wenn ich mal, mir macht halt der Vorgang auch richtig viel Spaß, weil das für mich so ein richtig schönes Runterkommen ist. Ich weiß, dass es ein Hobby ist, wo es bei mir nicht, also ja, wenn das scheiße ausschaut, demotiviert es mich. Das muss ich sagen, das ist jetzt nicht, dass es mir komplett wurscht ist. Aber allein die Tatsache, dass ich merke, wenn ich mich hinsetze, die Farben ausbreite, die Leinwand grundiere und so weiter, das bringt mich so ein bisschen runter. Ich gucke dann zum Beispiel nicht aufs Handy. Ich kann dann wirklich richtig gut entspannen währenddessen.
Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Aber bei mir ist es echt gerade bei so, ja, ich meine, ist ja egal, was man macht halt für sich. Wenn ich da nicht einen gewissen, also wenn es nicht, wenn ich jetzt irgendwas Kreatives mache und es nicht für mich durch meine Augen gewiss gut aussieht oder symmetrisch ist oder keine Ahnung, dann demotiviert es mich schon so, dass ich da vielleicht noch jetzt eine Stunde weitermache, ja. Mhm. Aber sobald ich damit aufhöre, dass ich dann 2 Monate nicht nochmal das mache.
Ja, das kann schon sein. Also das,
also es ist nicht so, ich sehe, dass es scheiße ist und höre dann direkt auf oder so. Ich versuche dann schon und mache, also das ist es nicht. Aber dann, sobald ich irgendwann halt sage, okay, selbst wenn es nur ist, weil ich jetzt ins Bett gehe oder so,
ja,
ich werde das nicht am nächsten Tag nochmal machen.
Okay, das habe ich, also ich neige auch eher dazu, das nicht zu machen. Also ich kenne die Grenze. Ich habe aber das letzte Mal hatte ich halt da so ein Selbstporträt, was ich gemacht habe, und mir hat es einfach, also ich habe für mein Verständnis habe ich dann ziemlich gefaked. Mhm. Also ich habe halt ein
Foto. Ja, aber das ist ja egal.
Genau, aber es war dann so, dass ich halt dann, ich hatte halt dann.
Wie du da hinkommst.
In dem Fall hatte ich den Anspruch, dass ich was mache, wo ich am Ende, also weil ich finde gerade bei so Porträts ist es halt schon schwierig, weil das muss halt Dimensionen, technisch muss es passen, ja, ja, und so weiter. Und weil da merkst du dann immer gleich, wenn irgendwas schief ist und wenn was nicht passt. Und das hat mich halt dann richtig genervt, weil dann dann sieht's richtig scheiße aus. Nur weil, wenn es eigentlich vielleicht so, keine Ahnung, das eine Auge ein bisschen höher ist.
Ein Strich ist.
Und dann sieht's immer gleich aus wie Quasimodo. Also das sind so, solche Sachen. Und dann habe ich aber, das hat mich so genervt und ich habe eigentlich mir gedacht, nee, das kriege ich schon hin. Jetzt muss ich es halt irgendwie für mich faken, aber ich will gerade, dass es jetzt irgendwie, also ich meine, ich bin dann auch nicht der Mensch, der dann sagt, ja, ach, das passt schon. Also so das,
Aber du hast es ja dann direkt im Anschluss gemacht.
Nee, am Tag danach.
Ah ja, okay.
Weil ich habe dann einfach über das ganze Gesicht nochmal drüber gemalt.
Ah ja, okay, ja gut. Und das hätte ich, glaube ich, halt nicht gemacht.
Ja.
Und das ist halt so ein bisschen, und für sowas finde ich halt so, ich nenne es jetzt trotzdem mal Vorbilder, so Leute dann schon gut. Also einfach so, ja, zu sehen, dass sie halt das auch, dass es bei denen halt auch so passiert. Und ich will gar nicht sagen so, haha, denen geht's auch nicht so gut. Also man will sich da ja nicht besser fühlen, sondern.
Aber es ist halt,
einfach zu sehen, dass man damit nicht alleine ist.
Das ist ja genau dasselbe mit dem, was ich gesagt habe. Also es ist ja nicht so, dass ich mir sage, geil, Meryl Streep ist so ein Loser, die hat vorher nicht geschafft.
Ja, eben.
Sondern es geht eigentlich mehr darum, dass du denkst, ah, okay, die sind super krasse Schauspielerin und keiner würde je was anderes sagen. Und bei der hat es auch ein bisschen gedauert.
Ja.
Also, das ist dann irgendwie, dann ist es, also, ja, da hat jeder irgendwie so ein bisschen sein anderes Tempo und, ich meine, für den einen bedeutet es dann, dass er irgendwie 5 Jahre als Arzt arbeitet, um dann festzustellen, das ist nicht meins und ich mache jetzt eben meine Currywurstbude auf und das ist dann sein Lebenstraum und das ist dann halt so sein Ding und weil er sich losmachen kann davon, was halt seine Familie von ihm denkt oder was weiß ich. Das ist für mich so eine genauso Erfolgsstory wie halt eben jemand, der was an einer anderen Stelle halt einfach mal durchhält und einfach mal das macht, worauf er eigentlich Bock hat.
Hm. Ja, so geht's mir auch. So, jetzt habe ich dich zugelabert mit meinen Themen. Willst du noch was sagen?
Ich bin ganz froh, dass du mich zugelabert hast, weil ich habe eigentlich nur 2 Sachen.
Willst du die noch loswerden?
Ja, die sind ganz schnell.
Okay.
Und zwar das eine, ich verstehe nicht, warum die in der Schweiz überall ihre Schweizer Flagge raufmachen. Auf jedem scheiß Wasser.
Ja, das ist halt. Mir fällt gerade das deutsche Wort nicht. Nationalstolz, halt wie die Amis auch, oder?
Ja, aber die machen doch, also die Amis, die machen ja auch nicht auf jedem scheiß.
Ja gut, es drückt sich halt anders aus. Die Amis stehen halt alle um 16 Uhr in der Schule da und singen die Nationalhymne. Die Schweiz drückt halt ihre Flagge drauf, oder?
Ja.
Weil es halt auch so ein, das ist ja wie Made in Germany, ist auch so ein Qualitätsding und ich glaube, das ist, also das geht da so Hand in Hand ein bisschen.
Also wirklich, es ist bei jedem Ding. Es ist bei einer Wasserflasche, es ist bei einem Joghurt drauf, es ist bei natürlich diesen Koffern, ich habe vergessen, wie die heißen, aber die kann man ja hier auch kaufen. Da ist auch dieses Schweizer Kreuz drauf.
Außerdem, die Schweiz ist so klein und hat so wenig Menschen. Die müssen halt alles rausholen.
Das ist von uns.
Alles, was geht, müssen sie rausholen, um es in der Welt zu verbreiten, weil sie halt nicht so viele Repräsentanten haben.
Grüezi wohl, ein Schweizer Koffer. Ja, wahrscheinlich läuft so. Aber was ich auch noch festgestellt habe, das ist das eine, also das finde ich ein bisschen absurd, weil ich dachte, ich habe mir in dem Moment gedacht, so, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, überall würde die Deutschland, da würden alle denken, ist jetzt schon wieder WM oder was?
Ja.
Also weil da kommst du in dem Leben nicht drauf. Aber ja, und ich meine, die haben ja jetzt nicht unbedingt draußen super viele Schweizer Flaggen, aber also so, keine Ahnung.
Ja, aber also ich weiß auch nicht, ob das stimmt, was ich sage. Ich nehme das jetzt einfach mal so an.
Vielleicht gibt's ein Gesetz, wo dann steht, jedes Schweizer Lebensmittel oder muss einfach,
was in der Schweiz produziert wurde, muss die Flagge haben.
Ja, oder darf das als Qualitäts... Keine Ahnung. Also falls es jemand weiß, gerne Bescheid sagen. Und das andere, ich fand es auch ein bisschen absurd, Erläuterung, ich war letzte Woche in der Schweiz, alle möglichen... Also ganz, ganz viele so Unternehmen haben in der Schweiz einfach einen anderen Namen. Ich habe mir jetzt leider nur eins
wo. Als
in Deutschland.
Ach so.
Oder ja, zum Beispiel Deichmann heißt Dosenbach.
Ja gut, aber TK Maxx heißt ja auch zum Beispiel nur in Deutschland TK Maxx oder Europa in USA, wo es glaube ich herkommt, heißt ja auch anders.
TJ Maxx.
Ja, oder nee, nicht USA, UK glaube ich.
UK, ja.
Ja, aber...
Aber ja,
also... Oder zum Beispiel bei McDonald's heißt es ja auch nur hier oder auch, ich weiß nicht, ob es Europa ist, McDrive. Das heißt ja sonst nirgends McDrive.
McAuto heißt es in Spanien.
Ja, oder das. Ich meine, es heißt halt Drive-Thru oder
Ja, genau.
Und weil halt kein Mensch das TH aussprechen kann und das
ja, die Spanier auch nicht wissen, was
ja,
du
und das ist ja auch nichts McDonald's-spezifisches eigentlich, sondern das heißt halt überall so.
Ja, ja, stimmt.
Deswegen, also, es ja. gibt ja öfters so.
Stimmt, wie würdest du es im Deutschen eigentlich sagen, wenn du es nicht auf McDonald's, weil du würdest ja zum Beispiel auch bei Burger King sagen, ich bin durch den McDrive gefahren.
Ja, eben, das gibt's halt bei uns einfach gar nicht.
Du würdest durch den Autoverkauf, das klingt, als wenn du ein Auto kaufst.
Ja, also ich glaube auch vor McDonald's und so gab's das Konzept auch gar nicht bei uns.
Aber wie, ja, das, was ist denn der offizielle Name für sowas auf irgendwelchen Rechtsdingern?
Ich habe keine Ahnung. Aber ja, also ich meine, in den USA ist es ja bei jedem Lokal einfach Drive-Thru.
Ja.
So.
Und durchfahren wird es wohl kaum heißen. Oft.
Ja.
Aber okay. Ja, nee, aber das, ja, und ich meine, gut, der Hofer heißt also Aldi heißt in Österreich auch Hofer. Also ich habe schon, weiß schon, dass es
ja.
Oder ich habe auch letztens gesehen, dänisches Bettenlager will jetzt seinen deutschen Namen auch in das dänische, ich glaube, das war Lüsk oder so, umbenennen. Hm.
Ja, dänisches Bettenlager ist auch so lang, ja, so umständlich.
Ja. Und Lüsk sind halt 4 Buchstaben, also ich kann es schon verstehen. Wobei halt, ja.
Pocoro heißt, glaube ich, auch irgendwo anders.
Vielleicht in Spanien.
Aber
ich meine, Pocoro heißt einfach nur ein bisschen, deswegen vielleicht.
Ja.
Heißt dann. Super, super, was heißt denn Preis? Precio. Super Precio. Und dann ist dann, Gott, mein Spanisch, ey. Aber,
ja. Aber ich meine, beim Try-Thru kann ich es ja irgendwie verstehen, weil man es nicht aussprechen kann. Okay.
Ja.
Aber bei Deichmann oder so, das verstehe ich nicht.
Das also hat
vor allem das ist der Name.
Ja, ich habe geschaut, die Familie Dosenbach ist scheinbar CEO davon. Ich weiß auch nicht.
Ja, schon, aber du hast ja eine Wortmarke. Also wieso ziehst du
das? Was ein D ist. Also es funktioniert schon. Also du hast halt einfach genau in derselben Schriftart wie Deichmann, unter dem diesen grünen D ist, steht halt Dosenbach. Das sieht identisch aus.
Also ist es eher so ein bisschen wie die Edeka-Filialen, die du ja so kaufen.
Nee, Deichmann steht gar nicht dabei, aber sondern eben nur Dosenbach. Aber
aber ich verstehe es nicht, wieso du. Es ist ja eh nur ein Name. Also was ist
keine
der
Ahnung.
Grund dahinter?
Also ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch was, dass du die einzelnen Ländermarken irgendwo registrieren musst.
Und das war schon belegt.
Keine Ahnung. Oder dass die das machen konnten und sich dann gedacht haben, okay, hey, wenn ich meinen eigenen Namen nehmen kann, das ändert ja nichts an dem D. Und das dann machen wir das doch so. Also keine Ahnung. Aber
Ja, kann ich nicht nachvollziehen.
Aber es war auch noch, ich habe auf der Autofahrt noch ein paar mehr gesehen, aber die habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Aber
die du kanntest, aber anders.
Ja, das eine war, glaube ich, also ich weiß halt nicht mehr genau, wie das auf Schweizerdeutsch war, aber Transgummi. Das weiß ich nur, weil das ein Kunde ist und die hießen ganz anders. Das hatte dann gar nichts mehr damit zu tun.
Aber ja, also da kann ich irgendwie die Beweggründe nicht so.
Ja, ich weiß auch
nicht. Wurde nicht im Wirecard-Podcast behandelt, so.
Aber was zum Beispiel bei Hofer, Aldi, die haben ja trotzdem das Aldi-A. Also
ja.
Das macht er auch.
Das ist noch weniger.
Ja. Keine Ahnung. Naja.
Ja, oder sie haben halt einen Laden, also Hofer war halt ein eigenständiges und Aldi hat es halt dort aufgekauft.
So wie bei Tankstellen.
Plus alle Filialen und dann wäre es halt vielleicht teurer gewesen, das auszutauschen und dann ist es halt ist halt schon etabliert und dann übernimmst du es halt.
Ja, kann auch sein.
Also sowas vielleicht, aber sonst keine Ahnung. Aber wenn Tankstellen gekauft werden, die werden ja komplett.
Ja, ja, das weiß ich. So.
Meine Tankstelle, meine Esso ist jetzt nämlich eine Avia.
Okay.
Ja, selbes Ding, neues Häuschen, würde ich mal sagen. Ja,
das Rot anstatt Gelb. Rot anstatt Gelb.
Ja. Und mal mit Kameras, man kann es nicht mehr wegfahren.
Also für die Leute, die versucht haben, jetzt irgendwie in der Zwischenzeit, nee, wird nicht mehr funktionieren.
Wird nicht mehr funktionieren, ja. Alright.
Okay.
Dann bis nächste Woche.
Nächste Woche bin ich im Urlaub.
Ach, stimmt. Ja, das musst du verkünden.
Ja, also Ich hab mal kurz in den Raum geworfen, ob wir vielleicht noch eine Folge vorproduzieren, aber ich glaube, das lassen wir an der Stelle, weil das wird mir irgendwie bei dieser Arbeitswoche etwas zu stressig. Und ja, deswegen von meiner Seite mal schöne Sommerpause.
Und ich habe mich vorher noch beschwert.
Ja, alle Podcasts sind Sommerpause. Ja, wir auch. Also ich, für mich bedeutet das jetzt konkret 3 Wochen Pause. Und ja, Beine hoch. Und
willst du ein Datum sagen, wann wir wieder...
Da muss ich kurz...
Bist du nicht vorbereitet, Pia?
Ja, du hast mich vorher nicht kennengelernt. Also ganz ehrlich.
Hä, hey, sowas ist doch ein fester Bestandteil auf der Podcast-Agenda.
Das ist dann eigentlich rein logisch gesehen der 3. August, an dem wir wieder senden. Und ja, also
dann
have fun bis dahin.
Ja, nicht bis nächste Woche, sondern bis 3. August.
Tschüssi.
Ciao.
Für sich.